Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Mit schnellen Schritten eilen wir zur Folge 347. Und was man so alles erlebt im Computeralltag. Gestern wollte ich mal wieder ein Kamerabild sehen und das Ganze über DynDNS, also von irgendwoher mit meinem Handy. Ich habe da eine App drin und ich kann also von weltweit, wenn ich da nur Internet habe, mir meine Kamera zum Beispiel in der Garage anschauen oder auf dem Balkon anschauen. Und das geht immer ganz wunderbar. Und seit gestern geht es nicht mehr. Und dann habe ich dann nachgedacht, was kann das denn nun sein? Also erstes Mal hast du ein iOS 6 aufgespielt von Apple auf dein Handy. Und vielleicht liegt es daran, dass das mit der 6er Version nicht mehr geht. Oder was könnte es denn noch sein? Und dann hat sich herausgestellt, dass DynDNS, dieser Dienst, dieser kostenlose Dienst, aufgehört hat, kostenlos zu sein. Mag auch sein, dass ich das vielleicht 2 Monate nicht mehr gemacht habe. Und dass man da sagt, auch der braucht es ja gar nicht mehr und hat es mir abgeschaltet. Ich kann noch in meinen DynDNS-Account reingehen, kann sehen, dass ich da auch einen Host angemeldet hatte. Aber tut nichts mehr. So, und dann guckt man blöd aus der Wäsche und sagt, was haben sie denn jetzt gemacht und was machst du jetzt? Gibt es noch weitere kostenlose DynDNS-Vermittler?
Ja, ich gucke eigentlich auch blöd aus der Wäsche. Eigentlich begrüßen wir ja am Anfang immer die Zuhörer gemeinsam und du begrüßt die und fängst mit einem Thema an und lässt uns hier verhungern. Also ich möchte jetzt erstmal auch Sie, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, ganz herzlich begrüßen. Und denke, der Heinz Schmitz, der wird ebenfalls im Hintergrund zappeln, so wie ich eben, und haben gedacht, irgendwann muss der Packsack mal wieder im Mund
haben. Ich habe mal probiert einfach, wie lange ich das durchziehen kann. Ich dachte eigentlich, dass ich so bis 24, 25 Minuten komme.
Aber Heinz, sag was, sonst macht er wieder so eine Arie.
Ich möchte erstmal alle Zuhörerinnen und Zuhörer begrüßen. Erst die Zuhörerinnen, weil ich ja letztes Mal den großen Fauxpas hatte. Und freue mich, dass sie alle wieder dabei sind. Und das Thema von Wolfgang Back ist ja an sich interessant.
Ja, und das, also seit heute habe ich wieder DynDNS und das ist kostenlos, das DynDNS. Und dann wurde ich sogar angerufen, das stand zwar da drin, dass man angerufen wird, ob man auch wirklich derjenige ist, den man da vorgegeben hat, denn man kann da auch Unsinn machen, indem man vollkommen falschen Namen da reintut. Und ich habe gesagt, da fragt er mich, wie ist Ihr Name? Sagte ich, mein Name ist Back. Dankeschön, ich werde Sie jetzt freischalten. Dann bin ich da reingegangen und habe geguckt, wie sieht es denn da jetzt aus? Und dann habe ich nichts anderes gesehen, als dass man sich freut über 10 Euro Spende. Es war ja kostenlos, da reinzugehen. Und 10 Euro Spende wären ja 10 Euro. Und dann habe ich gedacht, da musst du doch mal gucken, was ist denn da los überhaupt? Und dann habe ich da nachgeguckt und dann habe ich gesehen, dass im letzten Jahr 2012 etwa 15 Leute was gespendet haben. Es scheint also ein ganz exklusiver DynDNS-Anbieter zu sein, bei dem ich jetzt gelandet bin. Klein, aber fein. Und ich habe mir dann gedacht, ach, wenn das gut ist, wenn das gut läuft, dann spendest du auch was. Das werde ich dann irgendwann tun, aber wenn ich festgestellt habe,
dass es klappt. Der heißt doch bestimmt nicht auch DynDNS. Der hat doch bestimmt einen anderen Namen, oder?
Servermaster. Also der heißt dyndns.servermaster.de.
Ah ja. Denn DynDNS ist ja der alte und ja.
Also wenn ich es richtig verstanden habe, hat DynDNS den kostenlosen Dienst eingestellt für dich.
Ja, so habe ich das gelesen, ja. Und man kann also noch so Schnupper-Accounts von 14 Tagen, die kriegt man noch kostenlos.
Also ich habe noch über DynDNS Zugang von außen zu meinen Servern und ich habe vor einiger Zeit schon mal gelesen, dass DynDNS eben keine neuen Benutzer mehr aufnimmt und diesen Schnupper-Account macht und so weiter und aber die alten weiter kostenlos betreibt. Jetzt werden wir mal sehen, ob die das jetzt nur bei dir gemacht haben und dann müssen wir rauskriegen,
warum. Es kann sein, dass ich vielleicht ein bisschen zu lange das unbenutzt habe liegen lassen, weil ich vielleicht 3 Monate keine Kamera mehr angeknabbert habe. Und dann haben sie gesagt, der macht sowieso nichts mehr.
Das kann natürlich sein, ja.
Okay, es gibt auch noch andere Adressen. Also wir sollten da auch mal demnächst mal ein kleines Thema drüber machen, dass man da nicht verzagen muss. Man kann es dann, man kann da wieder kostenlose No-IP ist auch noch so. No-IP.com ist auch noch so ein Anbieter, der es kostenlos macht. Also es gibt Ersatz.
Ja, es gibt ja auch Hersteller, die Dienst oder Hardware verkaufen und dann parallel dazu so einen Dienst anbieten für ihre Hardware und die Rechner, die darauf zugreifen wollen.
Hm? Es ist ja gar nicht viel, es ist einfach nur ein Rechner, wo ich von der Ferne aus nachfrage, wie ist denn jetzt im Moment die IP-Adresse bei mir zu Hause an meinem Rechner, wo ich hin will.
Ja gut, was ja passiert ist, etwas mehr, der Router, den du hast, der muss regelmäßig denn bei dem Dienst anrufen, sagen, meine aktuelle IP-Adresse ist so und so. Da du ja von deinem Provider in, wie auch immer, regelmäßig, unregelmäßigen Abständen eine neue IP-Adresse zugewiesen bekommst.
Ja, bei jedem Neubuch zumindest, ja. Das kommt eine neue. Und die wird dann sofort wieder der Adresse gemeldet, dem DNS-Provider. Und der weiß dann, aha, der hat jetzt die IP-Adresse und deshalb kann ich die aus der Ferne abfragen und weiß, was mein Rechner zu Hause für eine IP-Adresse hat.
Anders machen ja die DNS-Server letztendlich auch nicht, bloß die haben eben feste IP-Adressen. Wenn du also hier cc2.de, also unsere, nimmst, dann, wenn du das eingibst, dann geht der Rechner auch an irgendeinen DNS-Server, den er kennt, und fragt, wie heißt denn die IP-Adresse und wendet sich dann an die IP-Adresse. Und bei diesen dynamischen Diensten ist es eben so, dass der Router sich regelmäßig wieder meldet, dann hat er eine IP-Adresse. Und wenn du das dann aufrufst, guckt danach, wie ist die IP-Adresse und verbindet sich damit.
Ja, der dynamische. Aber man könnte es auch anders machen. Ich habe zum Beispiel die Möglichkeit, meiner Fritzbox zu sagen, pass auf, wenn du vom Provider eine neue IP verpasst bekommst, E-Mail an mich und fertig. So, und dann habe ich die auf meinem Mobiltelefon oder auf meinem Rechner, den ich mit dabei habe, und da weiß ich, unter welche IP.
Okay, dann gehst du direkt über die IP da dran, über die aktuelle IP.
Ja,
ja. Natürlich.
Ja, das geht ja.
Meine Fritzbox, die erzählt das den DNS-Typen da, dem Rechner.
Genau. Naja, gut, aber der mag ja nicht mehr mit dir und deswegen musst du den neuen haben.
Deshalb habe ich den neuen, ja.
Ja, aber warum diesen Umweg? Es geht auch anders.
Weil es bequemer ist. Ich kann jetzt in Zukunft, brauche ich mich gar nicht mehr um die IP-Adresse zu kümmern. Das macht dann meine App, macht das alles. Und dann will ich ein Bild sehen und dann sehe ich ein Bild. Gut. Dann müsste ich ja immer sagen, ach, jetzt muss man gucken, wie sieht denn jetzt die IP aus? Und dann müsste ich die IP antitschen.
Ja, also. Dann bin ich ja jetzt im Bilde, ja.
Bitte?
Dann bin ich ja jetzt im Bilde.
Gut, ja.
Da ging in der letzten Woche oder der Woche davor eine Nachricht durch einige Internetbereiche, dass man per E-Mail einen Router hacken kann. Ich habe gedacht, na, das ist ja eine tolle Sache. Wie geht das denn? Und dann habe ich mal näher gelesen und in einigen Berichten stand drin, dass man mit einer einfachen E-Mail, die dann natürlich der Empfänger nur öffnet, nur ansieht, ohne irgendetwas anzuklicken oder sich verlinken zu lassen, sonst was. Einfach nur die E-Mail anklicken, öffnen, lesen oder auch nicht lesen. Dass dann bei Routern verschiedener Hersteller es möglich ist, dass der DNS-Server einfach umgebogen wird auf eine andere, auf eine Schadseite. Und da habe ich gedacht, nee, das kann doch eigentlich nicht sein. Nee. Das ist doch eigentlich nicht möglich. So, und dann bin ich der Sache mal nachgegangen und habe mal geguckt, dieser Botgan Salin, der hat da etwas gezeigt, das gar nicht so ist, wie es eigentlich dargestellt wurde. Denn erstens, ich muss das Passwort von diesem Router haben. Wenn ich das Passwort nicht habe, dann komme ich gar nicht an die DNS-Einstellung des Routers heran und kann das überhaupt nicht ändern. Zweitens, diese Geschichte mit der E-Mail, die stimmt nur bei Apple-Computern, nur bei einigen Browsern, in der Hauptsache Apple-Computer. Und zwar deswegen, weil die Bilder, die in E-Mails dran sind, automatisch laden. Und zwar per Default, per Standard. Und man muss es dann erst von Hand abschalten. Und wenn man das abgeschaltet hat, dann werden die nicht mehr automatisch geladen und dann passiert gar nichts mehr. Der Hintergrund ist ganz klar, dass in einigen iFrames, die in der E-Mail drin sein müssen, einfach ein GET-Request ausgelöst wird auf den lokalen Router. Und ja, und damit kann man dann diesen DNS-Eintrag ändern, wenn man das Passwort des Routers hat.
Und man muss die Standard-IP-Adresse.
Und wenn der Router kein...
Und die, das ist das Zweite.
Wenn der Router kein Passwort hat, soll es ja auch noch geben.
Na gut.
Das Administrator-Passwort ist immer vorgegeben. Und die Hersteller geben immer standardmäßig entweder 1, 2, 3, 4 oder Admin oder sowas an und haben auch alle standardmäßig eine ganz bestimmte IP-Adresse. Und wenn man genau diese Daten in die E-Mail mit reinpackt als HTML-Request, dann kann es passieren, wenn der Browser automatisch nachlädt.
Ja, also bei einigen dieser Router hat man die 192.168.1.1 drin und diese E-Mail, die diese Geschichten da gemacht hat, was da vorgeführt wurde, die wurde einfach verwendet. Wenn man also diese Standard-IP-Adresse in dem eigenen Router ändert und ein einigermaßen vernünftiges Passwort und überhaupt ein Passwort reinsetzt und nicht das ursprüngliche drin lässt, dann passiert das alles nicht. Das ist also alles nur heiße Luft. Nur wenn man einen Router auspackt und hat einen, wo alle die gleichen Passwörter und alle die gleichen IP-Adressen haben und lässt es so, wie es ist und hat dann noch einen E-Mail-Client, der automatisch Bilder nachlädt, nur dann kann es passieren. Also eine wirkliche Gefahr steht das nicht da. Es ist einfach nur aufgeblasen worden. Und das finde ich ein bisschen doof, dass man sowas so hoch spielt, was ein wirklicher Sonderfall ist.
Ja, mit einem ähnlichen Trick hat man ja auch Webseiten verseucht. Da sind gerade in Brasilien 4,5 Millionen Router manipuliert worden.
Hm.
Also es gibt sehr viele Leute, die sehr leichtsinnig mit ihren Routern umgehen.
Ja.
Das verstehen ja auch nicht alle, was da passiert. Das ist ja das Problem.
Ja, ja.
Willst du jemanden, der gar nichts von Computern versteht, der aber gerne im Internet surft, willst du dem was erklären über den Router, was der macht?
In dem Falle sind ja mehrere Sachen dabei. Zum einen sind die Hersteller, sowohl der Routerhersteller als auch die Hersteller von Softwareanbietern, von Betriebssystemen und Browsern gefragt, dass so Sachen besser geschützt sind. Das ist überhaupt kein Problem, sowas, denn so diese Requests, die sind sehr offensichtlich, was da passiert. Also wenn da schon drin steht, der Passwort sowieso, und das steht ja alles ziemlich offen da drin in diesem HTML-Kommando. Zum anderen ist es so, dass die Routeranbieter nicht unbedingt immer alle den gleichen Adressbereich nehmen müssen und immer das gleiche Passwort nehmen müssen. Und dann sollte man natürlich noch, letztendlich wird man auf eine Webseite umgelenkt, die mit Schadcode versehen ist. Und wenn man eine vernünftige Sicherheitseinrichtung in seinem Rechner hat, dann kriegt man auch angezeigt, dass das alles verseuchte Seiten sind und kann dann auch wieder da entsprechend sich Hilfe holen oder selber darauf reagieren. Aber schau mal, es war doch bis vor einigen Jahren noch so, dass die ganzen WLAN-Router ohne Passwort ausgeliefert wurden. Das ist ja heute Gott sei Dank nicht mehr so. Die haben heute alle ein Passwort und jeder hat auch ein eigenes, nicht immer sehr sicheres Passwort. Aber wenn man den erstmal einschaltet, ist der erstmal gegen blinde Zugriffe sicher. Und warum soll man sowas nicht auch mit einem normalen Router?
Das ist ja auch verboten heutzutage. Also da kann man belangt werden dafür, wenn ich ein offenes WLAN betreibe.
Ja.
Also wenn ich das Passwort, was da gesetzt wurde, wenn ich das lösche, dann ist es ja wieder offen.
Aber ich weiß noch, dass wir früher mal Versuche gemacht hatten, dass denn in Städten bis zu 70% der WLANs offen waren und man einfach sich irgendwo hinstellen konnte und im Internet surfen konnte.
Ja, und ich habe ja auch jahrelang eigentlich davon gelebt, wenn ich in die Schweiz fuhr, dass ich dann davon ausgehen konnte, dass da wieder ein neuer mit offenem WLAN, das waren manchmal 10 Stück da, die ich da nach der Feldstärke begutachtet habe und dann probiert habe, und dann hat sich einer als besonders schnell herausgestellt. Und so, das ist alles zu. Das ist in den letzten 2 Jahren passiert.
Ja, so gehört sich das ja auch.
Ja, so gehört genau. sich das auch. Ja, und ich habe ja jetzt auch meinen eigenen Router dabei, der mit Schweizer Karte läuft.
Mhm. Tja, die Stiftung Warentest, die tritt ja immer mal wieder so in den Vordergrund, die hat sich jetzt an ein Thema herangewagt, was wir schon oft angesprochen, kritisiert haben. Und zwar haben die verschiedenen Typen dieser Post- oder E-Mail-zertifizierten Briefe oder Zustellungen oder wie auch immer man den Kram zusammenfassen soll, überprüft. Den E-Postbrief, die DE-Mail und den Franco-Typ, Postalia-Briefdienst oder wie auch immer. Das Problem dabei, das sind ja alles Dienste, die sicherstellen, dass meine Mail auch tatsächlich beim Empfänger ankommt. Die soll angeblich ja auch verschlüsselt sein, zwar nicht auf der ganzen Strecke, aber in der Hauptsache, da wo der Staat ran will, kann er natürlich dann ran und so weiter. So, und die haben jetzt gesagt, wir testen mal diesen ganzen Kram, haben sich angemeldet und erstaunlicherweise eine Anmeldung bei der DE-Mail, das hat eine Woche gedauert, bis die Deutsche Telekom diese Anmeldung bestätigt hat, bis man da überhaupt was machen konnte. Noch schlimmer war es aber bei dem E-Postbrief. Da hat es einen Monat gedauert. Also in der Zeit hätte man die Post ja auch zu Fuß zu einem Empfänger bringen können. Und dann haben sie so einige andere Sachen da noch überprüft und haben gedacht, wir versuchen doch mal mit dem neuen Bundespersonalausweis und dem entsprechenden Lesegerät uns zu identifizieren im Internet. Denn darum geht es ja. Diese E-Mail-Accounts, die man sich da kauft, die man da anschafft, die müssen ja verifiziert sein. Das heißt, ich muss also bei der Post mit meinem Ausweis hingehen. Die haben dann ein Schreiben bekommen, der hat sich angemeldet. Guck mal, ob der wirklich wahr ist. Und dann geht man hin, hält dem Mädel da den Ausweis vor die Nase, sagt sie, ja, du bist ein Guter, füllt das aus, unterschreibt das, macht einen Stempel drauf, schickt das zurück. So wird festgestellt, ob jetzt nicht hier irgendein Lump sich eine solche wunderbare Adresse erschleicht. Ja, und da könnte man den neuen Personalausweis doch nehmen und sich damit direkt am Computer verifizieren lassen. Aber das geht nicht. Das funktioniert nicht. Das heißt also, hier ist irgendwo eine Lücke drin, dass das überhaupt nicht machbar ist, dass ich mich darüber einfach... Es hat nicht funktioniert, es hat endlos lange gedauert, es kamen Abbrüche und so weiter. Das ist schon toll. Aber wenn dann alles geklappt hat, wenn man lange gewartet hat, wenn man dann endlich die eigene DE-Mail hat, ja, und dann kann man aber nicht viele Leute damit erreichen, weil diese Dienste untereinander nicht kompatibel sind. Das heißt, wenn ich eine DE-Mail habe und der andere, der hat eine E-Postbrief zum Beispiel, ja, das geht nicht. Jetzt frage ich mich, fass mir an den Kopf, guck nach, ob ich irgendwo Fieberwahn habe. Nein, habe ich nicht. Es ist die Wahrheit, es ist real. Und dafür zahle ich dann je nach Datengröße 33 und 49 Cent oder in E-Postbrief sogar 55 Cent. Sag mal, in welcher Welt leben wir eigentlich?
In welcher Welt lebten wir denn? Wie war das denn damals mit der digitalen Unterschrift? War doch ganz genauso. Da konnte man in Bremen heiraten. Das haben wir gezeigt, mal in der Sendung. Hat zwar keiner echt geheiratet, aber man konnte das Standesamt aufrufen. Mit der digitalen Unterschrift hätte man heiraten können. Allerdings, man musste die haben vom Heise Verlag, meinetwegen. Und wenn man eine Telekom hatte, da konnte man dann nicht heiraten. Man konnte aber irgendwo in Braunschweig, meinetwegen, irgendein Auto mieten. Mhm. Das war doch ganz genauso. Das gehört in eine Hand, da darf man nicht, also so ein Quatsch.
Der große Fehler ist an sich gemacht worden bei der Ausgabe des neuen Personalausweises, der ja mit einem Chip versehen ist. Hätte man da direkt eine vernünftige Signatur mit eingepackt, dann wäre dieses ganze Thema, über das wir jetzt diskutieren, ein für alle Male vom Tisch. Man hätte eine rechtssichere Signatur, man könnte damit seine E-Mails signieren, man könnte sich damit im Internet eindeutig authentifizieren und man hätte immer eine sichere Rechtsgrundlage. Leider ist es versäumt worden und deswegen stolpern wir jetzt mit der Signatur, also der digitalen Unterschrift und den allen Sachen über die verschiedenen inkompatiblen Systeme, ohne dass da wirklich was passiert.
Ja, das gehört eben nicht zu 1&1 wie jetzt so die DE-Mail oder sowas. Und das gehört auch mit der digitalen Unterschrift, das gehört ins Einwohnermeldeamt. Da, wo ich meine Pässe abhole, da gehört das hin. Und zwar in alle Einwohnermeldeämter und nicht beim Einwohnermeldeamt mit der Norm, die anderen haben eine andere Norm, sondern das gehört vereinheitlicht, sonst passiert da doch gar nichts. Das wird auch die DE-Post, die wird wahrscheinlich auch eingehen, oder was meinst du dazu, Wolfgang?
Also ich finde es erstmal eine unverschämte Frechheit, eine solche Geldmenge dafür zu verlangen, für eine Nullleistung eigentlich. Dadurch, dass ein paar Bits durch die Leitung geprügelt werden, wenn ich mir überlege, was ein Brief kostet, den ich irgendwo einwerfe, der sortiert werden muss, der transportiert werden muss, vielleicht sogar mit Flugzeugen oder LKWs, der dann wieder sortiert werden muss, der dann ausgeteilt werden muss, der in die Wagen geladen werden muss, dann wird zum Kunden gefahren, dann steigt der Briefträger aus und klettert bis zum Briefkasten. Und dafür 55 Cent, dann muss ich sagen, okay, ist ja noch in Ordnung. Aber wenn ich für ein paar Bits, die ich durch die Leitung blase, genauso viel zahlen muss, dann muss ich sagen, Kinders, pack doch ein, schmeiß den Kram doch weg. Es hat keinen Sinn. Inkompatibel untereinander, vom Service her, es dauert ewig, bis etwas passiert. Dann kann ich meine Dienste sowieso nicht damit machen, weil verschiedene Versicherer oder sonst was erkennen das nicht an, selbst wenn sie die gleiche E-Mail haben. Und dann zahle ich dieses Geld dafür. Was soll der Quark?
Wird der eigentlich die Post, soll ja 58 demnächst kosten, der Brief. Wird die DE-Mail dann auch 58 kosten? Oder gibt es diesen riesigen Unterschied von 55 zu 58, dass man da doch einen riesigen Vorteil hat?
Wer weiß, Präkognition war nie meine Stärke.
Ja. Also es sollte ja an sich alles viel schneller gehen. Und dafür, ich muss das versuchen, das ist jetzt eine blöde Überleitung, sollte man Licht nehmen. Oder man kann auch was anderes.
Licht in die Sache bringen, machen wir doch immer.
Ja, auch die Gesundheitskarte hätte man auch noch nehmen können. Ja, gut, jetzt kommt mit einem Licht.
Als ich die Meldung sah, habe ich den Foxtrott gelesen, habe früher an den alten Tanz gedacht. Aber das hat nichts damit zu tun. Foxtrott ist ein Forschungsprojekt, das die Fraunhofer Wissenschaftler und Partner aus der Wirtschaft, also 17 Partner aus der Wirtschaft, ins Leben gerufen haben. Und das dient dazu, die optische Datenübertragung mal weiterzubringen. Optische Datenübertragung ist nichts Neues. Wir haben Glasfaserleitungen in den Rechenzentren teilweise. Wir haben die auch auf Langstrecken. Man spricht sogar von Fiber to the Home, also Glasfaser bis ans Haus zu legen. Aber das ist nicht der Ansatz. Der Ansatz ist, die komplette Datenverbindung auf Glasfaser umzustellen, um damit Energie zu sparen. Man muss sich überlegen, die Rechenzentren von Google alleine, von diesem Internetriesen, fressen wahrscheinlich 260 Millionen Watt. Das ist so viel wie 200.000 Haushalte brauchen.
260 MW.
Ja, ne? Das ist schon ein richtiges Kraftwerk.
Ja, ja.
Wenn man die jetzt umstellen könnte auf eine modernere Datenverbindung, dann könnte man den Energieverbrauch wahrscheinlich um 50% senken. Und zwar, jetzt kommt's, nicht nur die Datenverbindung zwischen den einzelnen Rechenzentren, sondern man geht kleiner. Man sagt, okay, man kann optische Datenübertragung im Chip machen, hat dadurch weniger Verlustleistung. Man kann optische Datenverbindung auf einem Board machen, zwischen den einzelnen Bauteilen, hat auch weniger Verluste. Oder man kann dann eben als nächsten Schritt zwischen den Boards optische Datenverbindungen machen und dann eben als nächsten Schritt das Bekannte von zwischen den Servern und dann eben zwischen den Rechenzentren. Es gibt überall Ansätze, sowas schon zu machen, diese photonischen Übertragungen zu machen. Aber was noch fehlt, sagen die Wissenschaftler, ist an sich der rote Faden, dass ich einfach ein Netzwerk, ein optisches Netzwerk habe, ein Datenübertragungsnetzwerk, mit dem ich alles abfackeln kann. Man kann auch zum Beispiel eins machen, wenn man zwischen Schränken, also zwischen Serverschränken eine Verbindung hat, das über eine Monomodfaser machen, die schnell genug ist dann. Zurzeit ist man so bei 1 Terabit, aber die glauben auf 2 Terabit kommen zu können, 2 Terabit pro Sekunde, dann könnte man auch über einen einzelnen Lichtwellenleiter die Verbindung zwischen 2 Schränken haben, hat dann eben nicht die ganzen Switches, Router und das ganze Zeug, was dazwischen ist, das dann wieder Energie frisst. Denn die Server in sich, die kann man da kann man auch Energie einsparen, wenn man eben auf der Leiterplatte und im Chip das macht. Das wird allerdings noch eine Zeit lang dauern. Aber wenn man schon anfängt, in dem einen Schritt weiter die Schränke besser zu verbinden, die Switches, die Hubs, alles, was dazwischen ist, besser zu automatisieren, die Router, dann kann man schon den ersten Schritt zur Energieeinsparung machen. Und die Wissenschaftler wollen jetzt 4 Jahre daran arbeiten und hoffen, dass sie in der Zeit Prototypen zeigen können, dass die in der Zeit Technologien entwickeln können, auch neue Technologien und neue Protokolle entwickeln können, damit man das denn mal in die Rechenzentren reinbringt und in die Verbindung zwischen Rechenzentren reinbringt und so der Energieeinsparung ein bisschen näher ist. Denn wie gesagt, 260 Millionen Watt alleine für Google ist schon was und wir haben ja ganz viele Anbieter, die sich im Internet rumtoben, die auch große Serverfarmen unterhalten müssen. Wenn wir da sehen, die Cloud-Dienste, die jetzt beliebter werden, Amazon zum Beispiel mit ihren ganzen Rechenzentren, wenn man da Energie sparen könnte, könnte man auch ein bisschen was für die Umwelt tun.
Nö. Wenn ich dazugehöre, dass ich zu den Großverbrauchern bin, dann bezahle ich doch weniger. Das bezahlen doch wir aus unserem Portemonnaie, zahlen denen den großen Stromverbrauch. Und warum soll Google da einsparen, wenn die da...
Ja, weil Google nicht in Deutschland wohnt, ja, und die gut, anderen Staaten okay, aber, sind nicht so blöd und ja, zocken gut, ihre Bürger ab für
also
die...
Also was da passiert mit der Energiewende... Also ich glaube, das ist ja nun wirklich das Allerschlimmste.
Und ein anderes Thema als das, was der Heinz angesprochen hat.
Ich wollte über schnelle Datenübertragung reden und dass man durch eine andere Technologie Energie einsparen kann, weniger Strom verbrauchen kann. Denn was ja in den Rechenzentren auch ist, wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, ist die Klimatisierung. Die Rechner produzieren Hitze, die 260 Millionen Watt ist ja im Prinzip Heizleistung, die da verbraucht wird. Und wenn man die reduzieren kann, wird Energie gespart und das ist gut für die Umwelt und würde uns allen ein bisschen gut tun. Und diese Effekte, die wir im Moment haben, dass Großverbraucher weniger zahlen als Einzelleute oder dass wir darunter leiden, dass die Energiewende nicht so optimal läuft, das ist ja kein Dauerzustand. Und in ein paar Jahren, in 4 Jahren, sind wir ja schon wieder ein wenig weiter und haben vielleicht auch neue Erkenntnisse, wie wir mit unseren knappen Ressourcen umgehen können.
Ja, ist auch schwer zu planen. Das ist, finde ich ja auch, es ist schwer zu planen, wenn ich ein Windrad in die Nordsee setze, dass das ein Kabel braucht, was es den Strom, den es erzeugt, wegführt. Das ist schon schwer zu planen.
Ja gut, das, die Probleme sind seit 30 Jahren bekannt. Da werden keine Straßen mehr, sind 30 Jahre lang keine großen Trassen mehr gebaut worden, weil es politisch schwierig war und weil es eben zu teuer war. Es war eben ein Stromnetz da, das noch funktionierte. Das geht jetzt eben nicht mehr. Da wird doch was passieren.
Aber wir dürfen die Subventionen bezahlen, denn die machen ja Strom mittlerweile in der Nordsee. Sie haben nur kein Kabel, was es wegführt. Aber diese erzeugten Megawatt, die müssen wir ganz schön bezahlen.
Also bauen wir doch die Rechenzentren aufs Meer.
Die nicht erzeugten. Wenn du dein Windrad abschaltest, weil das Netz sagt, hör mal, wir haben genug Strom, wollen nicht mehr, dann bekommen die ja einen Ausfall. Das zahlen wir ja auch noch mit.
Ja, klar.
So, und die Perversität an der Geschichte ist ja, dass wir diesen Strom, der nicht erzeugt wird, den wir aber bezahlen und subventionieren müssen, dass wir den im Prinzip auch noch ins Ausland verkaufen, im Moment im Netz. Das heißt also, wir zahlen den Strom, der ins Ausland verkauft wird. Ich frage mich manchmal, die Leute, die sich sowas ausgedacht haben, von welchem Planeten kommen die eigentlich? Gibt es den überhaupt?
Wäre das nicht mal ein Thema für uns? Ist das nicht auch ein Thema? Sollen wir das mal tiefer angehen? Und vielleicht den Herrn Altmaier mal fragen, was der eigentlich da will und macht.
Ich weiß gar nicht, was der macht.
Ja, ich auch nicht. Ich hatte zum Herrn Röttgen einen besseren Draht.
Ja. Ja, gut. Okay. Aber Draht, wenn wir genügend Draht von der Nordsee bis in die Alpen hätten, gäbe es diese Probleme ja gar nicht. Aber da wird ja gejammert und so lange, bis jetzt wieder Subventionen fließen und das müssen wir auch wieder bezahlen. Das ist genauso, als wenn mein Milchmann mir morgens die Milch bringt und der Bäcker die Brötchen vor die Tür legt und sagt, hör mal, du musst aber jetzt dafür sorgen, dass hier Straßen gebaut werden, damit ich dir anschließend das Geld für die Brötchen abknüpfen kann. Eine tolle Geschichte, wunderschön. Ihr habt alle gute Beiträge geliefert und ich denke, wir machen einfach Schluss. Sagen, guckt in den Shop, Weihnachten ist noch kurz vor der Tür. Vielleicht gibt's ja noch was für den einen oder
anderen. Also meinst du, wenn man die Tür aufmacht, kann man Weihnachten schon sehen?
Und riechen.
Und riechen. Nicht vergessen, den Daumen in die Höhe zu
ja,
heben.
Ja, das sagte ich.
Alle Mann.
Ja, alle Mann.
Daumen nach oben und
tschüss.
Und
tschüss.
Ticketzeit.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.